irgendwo in der Mitte. TCM Ernährung aus der Seelenküche. Herzlich willkommen, hallo bei Irgendwo in der Mitte. TCM Ernährung aus der Seelenküche. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Diesmal wird es um das Thema Allergien gehen. Wieder der zweite Teil der Allergienfolge ist noch ausständig. Beim ersten Teil habe ich mich um das Thema Heuschnupfen gekümmert und habe da genaueres dazu erzählt. Und heute, da sich Allergien ja noch auf eine andere Art und Weise ausdrücken können, soll es um das allergische Asthma gehen, um Urtikaria, auch Nesselsucht genannt, Neurodermitis und auch so ein bisschen Kontaktekzem, also die Haut wird heute auch ein Thema sein, nicht nur die Lunge. Die Folge wird diesmal ein bisschen länger werden, weil es ja ein bisschen mehr Wissen sein wird über verschiedenste allergische Reaktionen. Es soll darum gehen, woher und warum kommen diese Allergien oder woher oder warum entstehen diese allergischen Reaktionen aus TCM-Sicht, wie denkt die TCM generell darüber und ein bisschen weniger konkrete Handlungsanweisungen, als ihr das sonst gewohnt seid, weil es sonst einfach viel zu lang würde. Ich habe aber vor, zu all den allergischen Symptomen irgendwann auch einzelne Episoden aufzunehmen und dann wirklich auch Tipps und erste und auch zweite Hilfemaßnahmen anzusprechen. Ja, wie gesagt, ich möchte mit dem allergischen Asthma beginnen. Asthma bronchiale ist eine chronische Erkrankung, die entsteht durch eine Entzündung und Überempfindlichkeit der Atemwege. Typische Symptome sind dieses pfeifende Atemgeräusch, das nennt man auch Wheezing oder auch Kurzatmigkeit und so Beklemmungsgefühle, so enge Brust und natürlich Husten. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, geht weltweit von etwa 300 Millionen Menschen aus, die Asthma haben. Und in Mitteleuropa sind es 5-7% der Erwachsenen und 10-15% der Kinder und Jugendlichen. In jungen Jahren sind mehr Buben betroffen als Mädchen und im Erwachsenenalter ändert sich das dann, da sind dann plötzlich mehr Frauen als Männer betroffen. So viel zu den Zahlen. Das allergische Asthma wird eben auch durch Allergene ausgelöst, das heißt, der Körper reagiert auf Dinge, auf die er eigentlich nicht reagieren müsste. Die häufigsten Auslöser sind Pflanzenpollen, dann die Hausstaubmilbe bzw. der Kot der Hausstaubmilbe, Tierhaare und interessante Dinge wie Mehl oder Mehle zum Beispiel. Das geht aber hin bis zu Chemikalien oder auch verschiedenste Medikamente. Beim allergischen Asthma spielt immer auch Vererbung oder nicht immer, aber häufig Vererbung eine Rolle. Sagen wir mal so, es gibt eine erbliche Komponente. Wenn beide Eltern unter allergischem Asthma gelitten haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr viel höher, dass auch das Kind unter Asthma leiden wird. Es beginnt meistens im Kindes- und Jugendalter und häufig kommt es eben auch mit anderen Erkrankungen oder Symptomen aus dem allergischen Formenkreis daher, wie zum Beispiel Heuschnupfen oder eben Neurodermitis oder eine Medikamentenallergie. Das allergische Asthma ist das häufigste Asthma. Also 70% der Asthmafälle haben mit einer Allergie zu tun. Und was häufig in der westlichen Medizin, also so ein Ausdruck, der häufig vorkommt in der westlichen Medizin, ist der Etagenwechsel. Das heißt, zuerst beginnen Allergien mit den Schleimhäuten, den oberen Schleimhäuten des Nasen- und Rachenraumes, also Schnupfennase, laufende Nase, juckender Rachen, juckender Gaumen und auch diese juckenden und tränenden Augen. Und irgendwann wandert es einfach ein Stockwerk tiefer und greift auf die Bronchialschleimhaut über und verursacht dort sozusagen eine Verengung der Bronchien. Das nennt man dann Etagenwechsel. In der chinesischen Medizin spricht man bei Asthma von Atemlosigkeit, von Kurzatmigkeit, von schwacher Atmung und von Atmung mit rebellierendem Qi. Also bei Atemlosigkeit spricht man von schweren Atembeschwerden mit Kurzatmigkeit und Anheben der Schultern ist ein typisches Zeichen. Bei Kurzatmigkeit spricht man von kurzen und unregelmäßigen und schnellen Atemzügen, also ohne zu sehr nach Luft ringen zu müssen und ohne dieses Anheben der Schultern. Bei schwacher Atmung spricht man von schwachen, tiefen und kurzen Atemgeräuschen. Und bei Atmung mit rebellierendem Qi, da geht es um diese schnellen Atemzüge, Husten, ein enge Gefühl im Hals und auch so ein Gefühl, dass die Energie hochsteigt, aufsteigt. Das kommt vor allem durch die Ängstlichkeit. Aber eine Ängstlichkeit ist auch nicht verwunderlich, wenn man Beklemmungsgefühle in der Brust bekommt. Aber das zeigt ganz schön wieder die Herangehensweise. Es gibt nicht die eine Diagnose, die dann lautet Asthma, sondern es wird sehr genau unterschieden. Wie schauen die Symptome genau aus? Hebt jemand die Schultern? Hebt jemand die Schultern nicht? Und je nachdem wird anders vorgegangen. Im Wesentlichen sprechen wir aber auch in der TCM von zwei Hauptarten von Asthma. Und zwar gibt es den Fülletyp und den Leeretyp. Also wieder geht es darum, beim Fülletyp ist zu viel von etwas da und beim Leeretyp fehlt einem etwas. Also beim Fülletyp sprechen wir entweder von Windkälte, die eingedrungen ist. Das wäre dann ein Husten mit dünnem, weißlichem Auswurf und Kurzatmigkeit und Frösteln und auch Kältegefühle kommen da oft dazu. Oder Schleimhitze. Husten mit dickem, gelbem Auswurf gehört da dazu. Da geht es schon bis zum Erstickungsgefühl und das ist ein ganz schnelles und raues Atmen. Und dann gibt es den Leeretyp. Also da geht es um den Mangeltyp. Da geht es entweder um eine Lungenleere, also um einen Lungen-Qi-Mangel oder um eine Nierenleere, einen Nieren-Yang-Mangel. Beim Lungen-Qi-Mangel ist es ein kurzes, schnelles Atmen und da ist vor allem auffallend, dass die Stimme schwach und leise ist. Also das ist nicht jemand, der den Raum betritt und raumfüllend losspricht, sozusagen, sodass einem alle zuhören. Beim Nieren-Yang-Mangel ist auffallend die Atemnot nach Anstrengung. Also ein paar Treppen hochsteigen und dann Atemnot. Und beim Nieren-Yang-Mangel, da kommen eben auch wieder diese Kältegefühle dazu, Frösteln, kalte Extremitäten, vor allem kalte Füße. Genau. Zusammengefasst, diese Atemlosigkeit oder diese Atembeschwerden können von Fülle oder von Leere kommen. Und bei Fülle ist die Atmung unregelmäßig, laut und schwergängig. Und meist beruht sie auf einer Ansammlung von Schleim in der Lunge. Bei Leere ist die Atmung eher leise und die Stimme ist schwach. Die Atemlosigkeit beruht auch auf Schleim in der Lunge, aber dieser entsteht durch eine Leere in der Lunge oder eben durch diesen klassischen Milz-Qi-Mangel durch die schwache Mitte. Also schlechte Umwandlung im Verdauungstrakt verursacht Schleim in den Atemwegen. Hatten wir auch schon öfter. Beim allergischen Asthma, vor allem in der Jugend, sagt zum Beispiel Giovanni Maciocca, den habe ich schon mal angesprochen, das ist eine Koryphäe in der TCM, der sagt, dass selten viel Schleim vorliegt jetzt in der Jugend, in der Kindheit und der Jugend, sondern vor allem Wind in der Lunge vorherrscht. Über den Wind gibt es ganz, ganz sicher mal eine eigene Episode, weil der ist ein ganz interessantes Konzept in der TCM. Ja, Generell gibt es zu den Symptomen Atemlosigkeit, Atembeschwerden, Atemnot, wie auch immer die Beschwerden bei Asthma aussehen, gibt es viele verschiedene Ungleichgewichte. Ich wollte hier nur die häufigsten besprechen, beziehungsweise jene, die fast immer irgendwie dabei sind, die wollte ich vorstellen. Bei Asthma macht eine genaue Anamnese wieder sehr, sehr viel Sinn, weil ein individuelles Vorgehen da einfach sehr, sehr gut ist. Und wenn wir von Asthma sprechen, möchte ich mich nochmal zurückerinnern an unser vorgeburtliches und unser nachgeburtliches Qi. Darüber habe ich in der Folge 2, müsste das Qi gewesen sein, oder Folge 3 gesprochen. Folge 3 war die Folge zum Qi. Da habe ich darüber gesprochen, wie Qi entsteht. Das eine bekommen wir von unseren Eltern und das andere müssen wir dann selber produzieren, damit wir auf dieses mitgegebene Päckchen nicht so viel zugreifen müssen. Das nachgeburtliche Qi erhalten wir zum größten Teil aus unserer Nahrung, aber auch aus unserer Atemluft. Und das heißt, wenn man nicht oder nur ganz schlecht atmen kann, dann wird auch wieder weniger Qi produziert. Was wieder ein Kreislauf der Dinge ist, denn um Krankheiten, Symptome, Beschwerden, Ungleichgewichte loszuwerden oder auszubalancieren, braucht man Energie. Und wenn man die dann nicht produzieren kann, ist das wieder umso schwieriger. Dr. Georg Weidinger, das ist die andere Koryphäe, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, das ist ein österreichischer TCM-Arzt, der sehr viele gute Bücher geschrieben hat, vor allem, also nicht nur für TCM-vorgebildete Menschen, sondern eben auch für TCM-Interessentinnen und Interessenten. Ein Buch von ihm, das kann ich sehr empfehlen, wenn man ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen möchte, ist das Buch »Die Heilung der Mitte«. Und der war oder ist selber Asthmatiker und beschreibt und erzählt auch immer wieder, wie er angefangen hat, sich mit der TCM zu beschäftigen, auch um seinem Asthma auf die Spur zu kommen zum einen und es auch zu verbessern. Und er erzählt einfach immer wieder, wie gut Asthma auch mit der TCM zu behandeln ist. Deshalb keine Scheu. Wenn du unter allergischem Asthma oder auch Asthma bronchiale leidest oder du vielleicht ein Kind hast, das darunter leidet, mal einen TCM-Arzt, eine TCM-Ärztin aufzusuchen, gerne auch TCM-ErnährungsberaterInnen und da schauen, was man tun kann. Und im Akutfall, das sagt eben auch Dr. Georg Weidinger, braucht der Asthmatiker ein bisschen zusätzliches Nieren-Yang, einen Asthma-Spray. Der wirkt ähnlich wie Adrenalin und Adrenalin wird eben im Nebennierenmark hergestellt, deshalb sagt er Nieren-Yang. Und das Problem bei Asthma ist, dass während eines Asthmaanfalls und leider auch dazwischen, sehr verständlicherweise, Angst entsteht. Angst, wenn man keine Luft bekommt oder nur schlecht Luft bekommt, entsteht natürlich Angst. Und Angst als Emotion ist der Niere zugeordnet und Angst im Übermaß, sagt man in der TCM, schädigt auch die Niere oder die Nierenenergie. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon einen Leere-Typ hat, wo schon ein Nieren-Yang-Mangel ohnehin vorherrscht, dann ist das nicht gerade, also das Nieren-Yang zu schädigen, ist in keinem Fall eine gute Sache, aber wenn es eh schon vorgeschädigt ist, dann ist es nochmal bitterer. Wie beim Heuschnupfen ist es so, dass auch beim Asthma in akuten Phasen die Asthma-Episoden mit Akupunktur und Kräutertherapie behandelt werden, um da schnell wirklich Hilfestellung zu leisten. Und in der symptomfreien Zeit, wo es so etwas gibt, oder in der symptomschwächeren Zeit, widmet man sich wieder der Wurzel des Problems. Und das bedeutet wir kennen es bereits. Wir stärken die Funktionskreise Erde mit Milz und Magen, Metall mit Lunge und Dickdarm und Wasser mit Niere und Blase. Zum Thema Mitte stärken, also Funktionskreis Erde stärken, gibt es die Folge 1. Gerne nochmal reinhören, wenn du das noch nicht gemacht hast. Jetzt würde ich mich gern den Ausschlägen widmen, also Neurodermitis, Urtikaria oder Nesselsucht und auch ein bisschen Kontaktekzem. Zusammen mit dem Asthma bronchiale gehört die Neurodermitis zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter. Sie beruht auch auf einer anlagebedingten verstärkten Reaktion der Haut. Also anlagebedingt bedeutet wieder familiär oder vererbt. Also wenn zwei Neurodermitiker ein Kind bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind auch Neurodermitis hat. Oder die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal. Die Chance ist vielleicht nicht das richtige Wort. Und eine Neurodermitis zeigt sich auch als Entzündung der Haut. Also Asthma bronchiale ist eine Entzündung der Bronchien, also der Schleimhaut bei den Atemwegen. Und Neurodermitis ist sozusagen eine Entzündung der Haut, die einfach ja, leichter sichtbar ist von außen. Und diese Entzündung geht mit einem starken, meist, nicht immer, aber meist mit einem starken Juckreiz einher. Meistens ist es auch bei der Neurodermitis so, dass die nicht alleine für sich dasteht, sondern auch vergesellschaftet vorkommt, sozusagen mit anderen Erkrankungen aus dem allergischen oder atopischen, sie heißt ja atopische Dermatitis, Formenkreis, wie eben das allergische Asthma oder Heuschnupfen. Oder insbesondere bei Kindern auch in Kombination mit Nahrungsmittelallergien. Zum Thema Haut möchte ich auf jeden Fall ohnehin auch eine eigene Folge aufnehmen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Aber Neurodermitis, die Nesselsucht und auch die Ekzeme gehören eben zu den allergischen Reaktionen und deshalb sollen sie auch hier erwähnt werden. Noch kurz zu den Zahlen, weil ich es auch beim Asthma erwähnt habe. 5-20%, das ist zwar eine große Range, aber ja, 5-20% aller Kinder neigen oder leiden unter dieser Erkrankung und bei den Erwachsenen sind es nur noch 1-3%. In den letzten Jahrzehnten ist es stark angestiegen, aber man muss sagen, 60%, also gut über die Hälfte der PatientInnen, entwickeln die Krankheit im ersten Lebensjahr. Und nur 8% aller erwachsenen Neurodermitis-Patienten erkranken erst im Erwachsenenalter. Also ohne, dass sie Neurodermitis-Symptome schon aus dem Kindesalter kennen. In unseren Breitengraden richtet sich die Behandlung selten gegen die Ursache. Also man versucht schon, der Allergie auf die Sprünge zu kommen, wenn es denn eine Allergie ist. Oder eine Unverträglichkeit und dann geht es wieder darum, das Allergen oder die Allergene zu vermeiden. Meistens geht es vor allem darum, die Symptome zu lindern und auch um einen neuerlichen Schub zu verhindern. Und da geht es dann um eine wirklich kontinuierliche Hautpflege, das soll sehr regelmäßig stattfinden mit stark rückfettenden Präparaten, damit die trockene Haut einfach auch in nicht so stark betroffenen Zeiten gar nicht erst zu einer Rissigkeit neigt. Das nennt man dann Basistherapie. Dann soll natürlich eben der Kontakt mit den hautreizenden Stoffen, also wie zum Beispiel ja, irgendeinem Allergen oder Reinigungsmitteln wie, oder Cremen oder Lotionen vermieden werden. Während eines Schubs, also wo es ganz schlimm ist, werden dann die Ekzeme meistens mit Cortisonsalbe behandelt. Manchmal, in ganz seltenen Fällen, kommt Cortison auch innerlich zum Einsatz, aber meistens ist es die Salbe. Ich kann hier auch gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Sohn hatte Neurodermitis. Wir haben das immer ganz gut im Griff gehabt, aber wir haben zum Beispiel auch, wenn wir im Sommer ans Meer gefahren sind, bevor der ins Meer gegangen ist, habe ich 3 Tage Cortisonsalbe geschmiert, weil das sonst einfach zu stark gebrannt hätte. Der ist jetzt 10 und der ist schon lange weg, aber das hat uns auch eine Weile gut im Griff gehabt. Ja, in der chinesischen Medizin gibt es für die Neurodermitis tatsächlich einen Namen. Und zwar heißt Neurodermitis Wind der vier Beugen oder hartnäckige Feuchtigkeit. Also damit wird auch schon auf zwei pathogene Faktoren hingewiesen, die im Krankheitsgeschehen eine Rolle spielen. Die westliche Dermatologie, die konzentriert ihre Aufmerksamkeit fast gänzlich auf das Hautorgan, logisch, da sieht man es ja auch. Da versucht man einfach die entzündlichen Prozesse lokal zu beruhigen oder auch wegzubringen. In der chinesischen Medizin ist es so, dass die Haut nicht der Täter, sondern das Opfer. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied in der Herangehensweise. Also das Ekzem ist eine allgemeine Erkrankung. Die Haut ist nach der Auffassungsgabe nach der Auffassung der TCM nur das Überdruckventil, das sozusagen der Organismus nutzt, um sich entlasten zu können von entzündlichen Substanzen oder Prozessen, die er einfach anders nicht bewältigen kann. Die Hautentzündung ist also, kann man sich vorstellen, wie die Spitze des Eisbergs, die halt einfach immer wieder nachwächst, sobald man diese Spitze wieder einmal abgetragen hat. Und jetzt gibt es noch einen anderen österreichischen TCM-Arzt, das ist der Dr. Florian Ploberger, der unterteilt die Neurodermitis-Erkrankung in drei Haupttypen. Und zwar gibt es die Bluthitze-Neurodermitis, da steht die Rötung und die Entzündung, die stehen im Vordergrund, der Juckreiz ist stark ausgeprägt und die Haut ist sehr, sehr trocken. Dann gibt es die feuchte Hitze-Neurodermitis, da kommen jetzt diese nässenden Ausschläge dazu mit gelblichem und mit so einem zähflüssigen Sekret, das sich da drauf legt. Die Haut selbst zeigt gar keine starken Entzündungen. Und der Juckreiz ist da auch nicht so stark wie bei der Bluthitze-Neurodermitis zum Beispiel. Und dann gibt es den Blutmangel oder die Blutmangel-Neurodermitis. Und das ist dann die chronische Neurodermitis. Die Haut ist weniger rot als bei der Bluthitze und bei der feuchten Hitze und ist eher trocken. Durch das lange Bestehen der Krankheit kommt es zu einer Verdickung und einer Vergröberung der Haut. Der Juckreiz tritt verstärkt am Nachmittag oder am Abend auf. Er sagt, diese drei Phasen treten hintereinander auf und zwar genau in der Reihenfolge. Also zuerst die Bluthitze, dann die feuchte Hitze und nach lange andauernder Erkrankung der Blutmangel. Oft da kommt dann noch eine Blutstagnation oder Qi-Stagnation dazu. In meiner Praxis zeigt sich, dass diese Ungleichgewichte sogar teilweise nebeneinander bestehen können, beziehungsweise dass sie sich permanent von einem ins andere entwickeln und wieder zurück und wieder nach vor. Und auch deshalb wieder der Hinweis auf eine detaillierte Anamnese, um da genau zu schauen, in welcher Phase man gerade steckt, falls du unter Neurodermitis leidest. Was aber klar ist, also was man sieht, ist einfach, die Neurodermitis ist sehr, sehr stark mit dem Blut verknüpft. Klar, das Blut ist da, um uns zu kühlen und uns zu befeuchten und zu nähren. Von allem fehlt ein bisschen was. Von der Kühlung fehlt ein bisschen was und auch von der Befeuchtung fehlt ein bisschen was. Also ein bisschen was oder mehr. Und die für die Blutbildung zuständigen Funktionskreise sind wieder Milz, Leber, Herz und die Niere. Und die Milz ist stark von der Niere abhängig, also auch da geht es wieder um Wasser, Erde, Holz und Feuer. Und wieder geht es um die Stärkung der Milz und der Niere und in diesem Fall auch um die Entlastung des Funktionskreises Holz. Dazu möchte ich, wird sehr wahrscheinlich nächste Woche eine Folge kommen zum Thema Leber-Qi-Stagnation, weil das einfach eine sehr, 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 sehr häufige Erscheinung in meiner Praxis ist und nicht nur in meiner Praxis. Ja, und dann gibt es noch die Nesselsucht, Urtikaria. Unter Nesselsucht verstehen die Ärzte einen sehr plötzlich auftretenden Ausschlag. Der kann blass sein, aber auch rot. Und insgesamt schaut er einfach so aus, als hätte man Kontakt mit einer Brennnessel gehabt, deshalb Nesselsucht. Ja, und die betroffenen Stellen jucken sehr stark, teilweise heftig, so wie Gelsenstiche, es hört gar nicht auf. Man nennt diese Stellen, diese abgegrenzten ja, Ausschläge nennt man auch Quaddeln. Und die können entweder nur an wenigen Stellen oder sogar am ganzen Körper auftreten. Sie können klein sein, wenige Millimeter groß, größer, sie können aber auch zu ganzen Flächen zusammenfließen. Aber in jedem Fall tauchen sie schnell auf und verschwinden innerhalb von wenigen Stunden, höchstens innerhalb von 24 Stunden wieder. Nesselausschlag oder Nesselsucht ist keine exakte Diagnose, sondern es ist eher ein Oberbegriff für eine Gruppe von Krankheiten oder Hauterscheinungen, die einfach gleichartig ausschauen und die sich gleich anfühlen. Jetzt komme ich wieder zu Zahlen. In Mittel- und Westeuropa erleiden 20-30% der Bevölkerung einmal im Leben zumindest einmal im Leben eine Episode mit Nesselausschlag. Wobei das im Kindesalter bei Mädchen und Jungen gleich oft vorkommt. Im Erwachsenenalter sind vor allem Frauen betroffen. Es handelt sich sozusagen um eine der häufigsten Hautkrankheiten. In der chinesischen Medizin sagt man, dass im Erwachsenenalter mehr Frauen betroffen sind, liegt vor allem einfach daran, dass dieses Ungleichgewicht laut TCM wieder stark mit dem Blut zu tun hat. Es handelt sich zwar zum einen um eine Winderkrankung, aber zum anderen um Bluthitze oder Blutmangel oder beides, also Bluthitze und Blutmangel. Ganz häufig tritt die Urtikaria auf bei klimatischem Wind, also wenn draußen der Wind geht sozusagen, dann passiert auch im Inneren Wind. Darum heißt das Syndrom in der chinesischen Medizin Windausschlag oder noch schöner Windausschlagklumpen. Sie haben sehr schöne Namen immer. Und alles, was mit Wind zu tun hat, also Wind im Innern, egal woher der kommt, zeigt sich in Symptomen, die ganz plötzlich auftreten und auch plötzlich wieder verschwinden, wie eben bei diesen Quaddeln. Wenn eine Episode länger dauert als 6 Wochen, dann spricht man von chronischer Urtikaria und dann muss man aus TCM-Sicht auf jeden Fall das Blut behandeln, mitbehandeln, das Blut stärken, das Blut zum Fließen bringen. Genau. Der akute Typ, der heilt in der Regel schnell ab, aber der chronische Typ, der verursacht einfach immer wieder Anfälle. Und dies während einiger Monate. Der chronische Typ ist bei der Urtikaria ziemlich hartnäckig. Und dann gibt es noch das Ekzem, das möchte ich nur noch kurz ansprechen, weil da kommen nicht wirklich sehr viele Neuigkeiten dazu, das Kontaktekzem. Also es ist ja auch das neurodermitische Ekzem. Ekzem ist ja nur die Hauterscheinung. Aber mir geht es jetzt um ein Kontaktekzem, weil das einfach bei einer Allergie vorkommen kann. Zum Beispiel, ganz typisches Beispiel, ist die allergische Reaktion auf ein neues Waschmittel oder eine neue Creme. Und dann kann ein Ekzem auftreten. Und wenn man nicht weiß, um welchen Inhaltsstoff es sich handelt, dann tritt es ja immer wieder auf, falls die in unterschiedlichen Produkten sozusagen vorkommen. Meistens reagiert die Haut dann mit einem Ekzem, das einen starken Juckreiz verursacht und das Bläschen aufweist. Und auch eine Rötung der Haut, vielleicht sogar eine Schwellung der Haut. Und in der TCM sagen wir, ein atopisches Ekzem, egal ob chronisch oder akut, kommt immer mit Nässe daher oder mit Feuchtigkeit. Das sieht man an den mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen, die da auftreten. Und je nachdem, wie diese Bläschen gefüllt sind, zum Beispiel gelb, also wenn die Flüssigkeit, die da rauskommt, so gelblich ist, dann handelt es sich um Hitze. Oder wenn eine klare Flüssigkeit rauskommt, dann ist es meist eine Nässe aufgrund von Milzschimmel. Ich meine, meistens kommt die Nässe oder die Feuchtigkeit zuerst von einem Milzschimmel daher. Und da tritt dann eben starkes Jucken auf. Dieses Jucken kann durch die Nässe entstehen. Da kann aber auch wieder Wind ein Teil des Problems sein. Kommt schnell, geht schnell, wir erinnern uns. Wind kommt bei Allergien also insgesamt häufig vor. Also, ich fasse zusammen. Generell ist bei Ausschlägen die Erscheinungsform ausschlaggebend. Ein schönes Wortspiel zum Schluss. Gibt es Bläschen oder Krusten oder es nässt insgesamt, dann ist das ein Hinweis auf Feuchtigkeit und oder sogar schon Schleim im Körper. Wenn die Haut trocken und rissig ist, das tritt entweder später im Krankheitsverlauf auf oder das ist die ursprüngliche Erscheinungsform, dann ist das ein Hinweis auf Trockenheit. Dann fehlen entweder Säfte oder Blut. Und dann gibt es noch etwas, das vor allem bei langwierigeren Hauterkrankungen auftritt, und das sind Verfärbungen. Das können dann so Pigmentstörungen sein, das können aber auch einfach durch Narben entstandene Verfärbungen sein. Die treten, wie gesagt, meistens erst oder nur im Verlauf langwieriger Hauterkrankungen auf oder sie bestehen eben nach der Abheilung fort. Und diese Verfärbungen sind immer ein Hinweis auf Stagnation im Körper. Also etwas kann nicht wegfließen von dort. Entweder stagniert Blut oder stagniert Qi. Ja, und dann möchte ich zum Schluss doch noch zwei Tipps immerhin anbringen. Ihr werdet nicht besonders überrascht sein. Der erste Tipp ist nichts Hitziges bei Hitze. Also sobald irgendwie Hitze dabei ist, was sich eben durch gelbliche Sekrete zeigt oder durch starke Rötungen und auch durch starken Juckreiz, bitte auf Hitziges verzichten. Hitziges sind scharfe Gewürze wie Chili, Pfeffer, Tabasco. Hitzig ist Lammfleisch, hitzig ist scharfer Alkohol. Hitzig ist Stress. wieder einmal, also es sind nicht immer nur Nahrungsmittel, die man vermeiden sollte, sondern eben auch Einflüsse von außen, die einem zusetzen können, in diesem Fall durch Hitze. Frittiertes zum Beispiel, Wurstwaren, alles was geräuchert ist, Knoblauch, auch Zwiebeln, Lauch, also ja, das sind die hitzigen Dinge, die du dann am besten vermeidest, wenn du unter einer Hauterkrankung leidest, die mit Hitze einhergeht. Und bei allem, ganz egal worum es geht, wir brauchen Blut, wir brauchen Säfte und wir brauchen keine Feuchtigkeit. Das heißt, wir brauchen eine starke Mitte, einen Verdauungstrakt, der stark und kräftig ist, der gut aufteilen kann zwischen dem, was wir in unserem Körper brauchen kann und dem, was wir nicht mehr brauchen und deshalb ausscheiden können. Das heißt, wir brauchen eine starke Mitte. Kümmere dich immer um deine Mitte. Wenn du noch nicht genau weißt, wie du das machen sollst, dann horch dir die Folge 1 von Irgendwo in der Mitte an. Mein Podcast heißt ja nicht umsonst so. Ja, für heute höre ich auf. Eine lange Folge. Ich bedanke mich, dass du hier warst, dass du dabei geblieben bist. Weise wieder darauf hin, wenn es Wunschthemen gibt, irgendetwas, das euch plagt immer wieder oder wenn ihr jemanden kennt, der unter etwas leidet und ihr hättet gern den TCM-Blick drauf, dann bitte gerne eine Mail an office@seelenküche.at, Seelenküche mit UE, oder tretet mit mir in Kontakt via Facebook oder Instagram. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes, genauso wie den Link zur Anmeldung zu meinem Newsletter. So, genug für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Alles Liebe. Tschüss.
Irgendwo in der Mitte.
TCM-Ernährung aus der Seelenküche.